Das darf ich ja abnehmen. Das ist ja schön. Genau, willkommen zu dem Gottesdienst. Und ich freue mich sehr, dass ich bei euch da sein darf. Wieder mal in St. Gallen, wieder mal bei euch. Das ist ein Geschenk, noch dazu bei so einem besonderen Anlass wie Erntedank. Ja, Erntedank, das ist, wie der Anne schon gesagt hat, ein Fest, wo ganz viel gefeiert wird. In vielen Kulturen kommt das vor, dass man nach der Erntezeit einfach ein Fest feiert. In vielen Religionen auch. Aber immer mehr die säkulare Welt entdeckt das und es gibt Feste. In Zürich habe ich gestern gesehen, Erntedankfest, irgendetwas, aber nicht in der Kirche, sondern in der Markthalle. Es gibt das alles, wo man sich einfach freut ab dem, was man hat. Und ich denke, wir haben alle Grund zum Danken. Auch wenn es uns vielleicht gerade im Moment nicht danach ist, wenn wir das Gefühl haben, Corona überlagert alles und das Kogge-Maske tragen die ganze Zeit, ist doch kein Grund zum Danken sagen. Darum habe ich mich gefreut, wenn ich gesehen habe, ihr habt eine Wand auf der Seite, wo Danken steht, ganz gross. Und da gibt es spannende Gründe, wofür man dankbar sein kann. Für die kleinen Sachen, für die grossen Sachen. Ich glaube, das sollen wir nicht aus dem Auge verlieren. Erntedank, wie wir das feiern in der Kirche, hat einen festen Platz in der Kirche, wie sagt man, in der Festtagsreihe im Kirchenjahr, in der Festtagsreihe der Kirche. Es ist ein Fest, das am Ende des Jahres steht, wenn die Ernte eingefahren ist. Weil anfangs Dezember mit der Adventzeit, mit Weihnachten, beginnt das neue Kirchenjahr. Wir schliessen etwas ab. Es kommt etwas zu einem Ende am Erntedankfest. Es ist ein Fest, wo wir dankbar sind Gott gegenüber. Der Paulus hat das schön geschrieben. Epheser 5, Vers 20. Sagt Gott, dem Herrn, dem Vater, allezeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Allezeit für alles Dank, Danke sagen. Dazu sind wir aufgerufen. Das ist unser Auftrag. Das ist nicht einfach. Das kann ich gut verstehen. Wenn man mit Maske im Gottesdienst hockt, mit dem ÖV so mal da anfahren, wenn man so weit auseinander sitzt wie jetzt, Dankbarkeit ist nicht so einfach zu finden in dieser Zeit. Doch gibt es ganz vieles, wofür wir dankbar sein können. Und ich denke, so ein Gabentisch, wie wir da hinten haben, oder so einen, wie auf dem Bildschirm gesehen, da ist aller Grund zum Danken sagen. Wir sind doch so überreich beschenkt. Wir merken am Erntedankfest Gottes Versorgung für unser Leben, für unser tägliche Brot, wie man im Vater unser betet. All das, was auf den Feldern wächst, ist uns geschenkt, ist nicht normal. Wir merken das heute viel weniger als früher. Früher hast du es gemerkt, wenn der Garten nicht gewachsen ist. Heute merkst du es kaum. Wenn du in den Migros gehst, die Regale sind ganz selten leer. Und wenn dann auch noch ganz spezielle Sachen wie WC-Papier. Ja, im Kirchenjahr hat Erntedank einen festen Platz. Und wie der Andi vorher schon gesagt hat, in der Bibel gibt es auch Erntedankfest. Davon wird gesprochen, zweimal sogar. Es gibt zwei Erntedankfest. Da ist typisch Israel, die müssen alles mehrmals haben. Die können 2 bis 3 Mal ernten im Jahr, einfach weil sie so viel warmes Wetter haben. Und das erste Erntedankfest ist am Pfingsten. Das ist Schavuot. Das ist die Erstlingsfrucht, wird dort eingefahren. Und das ist der Zeitpunkt, wo Gott dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten die Gebote gegeben hat. Sein Wort gegeben hat. Und am Pfingsten, was ist da passiert? Da ist der Geist gekommen. Erstlingsfrucht. An Sukkot am Laubhüttenfest, wo ich heute ein bisschen mehr darüber erzähle, da wird Wein- und Obstlese gefeiert. Wenn das vorbei ist, im Herbst, dann gibt es ein Riesenfest. Das Laubhüttenfest. Das ist am 15. Tschiri. Das ist ein Monat, ein jüdischer Monat. Die laufen nicht so wie unsere. Wir laufen gemäß dem Mondkalender und darum schiebt sich immer alles. Aber ich habe da zumindest probiert, einen Jahreszyklus vom jüdischen Kalender zu bringen. Ha, sehr gut. Wie ihr seht, hat man da oben Passa, wo man kennt, also Ostern, Pfingsten und dann ist die Sommerzeit. Und am Ende der Sommerzeit gibt es ein Fest, das Fest der Trompete, Rosh Hashanah, ist der Jahreswechsel. Dort beginnt das neue religiöse Jahr der Juden. Und 10 Tage später ist der große Versöhnungstag. Dort, wo die ganzen Tiere geschlachtet werden, wo der Priester ins Allerheiligste rein darf. Ganz, ganz ein besonderer Tag, ist eine Zeit, oder einen Monat davor, so die Zeit, so August, September, wo die Leute sich wirklich fokussieren, wie lebe ich mit Gott, wo bin ich unterwegs, wo muss ich umkehren, wo muss ich Buß tun. Ganz, ganz fest immer dran sind sie da. Genau. Warum erzähle ich euch das alles so detailliert? Ich wollte euch ein bisschen ein Gespür geben für das, was am Sukkot passiert, am Laubhüttenfest. Das ist ein Fest voller Freude. Da gibt es keine Traurigkeit, da wird wirklich die ganze Woche durch ja, bewusst Fröhlichkeit gefeiert. Und das ist auch im 5. Buch Mose, wo über Sukkot berichtet wird, steht das explizit. Da steht, du sollst fröhlich sein an deinem Fest und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt sind. Also alle sollen fröhlich sein, sollen festen, sollen einfach sich ab dem Neustart freuen. Es ist ein Neustart nach dem Yom Kippur-Fest, nach dem Versöhnungstag. Ein Neustart ist ein neues Jahr, wo sie ganz bewusst feiern. Und wie bei den meisten Festen, bei den meisten Sachen, bei den Juden, gibt es ganz detaillierte Vorschriften, wie was zu machen ist, was man darf, was man nicht darf und was dahinter steckt. Das könnt ihr, wenn ihr möchtet, nachlesen im 3. Buch Mose 23 oder im 4. Buch Mose 29. Da steht ganz genau, wie viele Opfer an welchem Tag, zu welcher Zeit müssen gebracht werden. Und das Blutrünstige, das erspare ich euch heute Morgen. Aber etwas anderes ist noch, es ist ein Familienfest. Es ist ein Fest, wo die Familie zusammenkommt, in dieser Sukka, in dieser Hütte, und wo Gäste eingeladen werden. Es gibt kein Fest ohne Gäste. Und wenn du ein Gast bist, dann ehrst du die Gastgeber. Ich finde es auch schön, dass man nicht nur für sich feiert, im Kleinen, sondern als Gemeinschaft feiert. Auch Jesus hat das Fest gefeiert. Und ich wollte immer wieder den Link machen ins Neue Testament, wo wir sehen, wie Jesus damit umgegangen ist. Im Johannes 7 wird berichtet, dass er zum Laubhüttenfest auf Jerusalem gegangen ist, nach Jerusalem hinaufgezogen ist, wie es heißt in den Psalmen. Und die werden gesungen. Die ganze Psalmenreihe von Psalm 120 bis 134 werden gesungen während dem ganzen Laubhüttenfest. Es ist ein Lobpreisfest auch, ein Dankesfest für das, was Gott ihnen gegeben hat. Sukkot, das wird gefeiert, zum einen in Erinnerung an das, wo genau. In Erinnerung an das, was Gott mit den Israeliten erlebt hat auf der Wüstenwanderung, wo er sie versorgt hat, wo er ihnen geschaut hat. Das ist ein wichtiger Punkt, wo sie gemerkt haben, dass sie abhängig sind von Gott. Es hat aber auch eine Verheißung weit darüber aus, für die Nationen und für die messianische Zeit. Ich wollte euch einfach die wichtigsten Vers, was bedeutet Sukkot feiern, gemäß Mose vorlesen. Am 15. Tag des 7. Monats, das ist der Tschiri, wo ich euch gesagt habe, wo immer so Anfangs Oktober ist. Am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollte ein Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist ein Ruhetag und am 8. ist auch Ruhetag. Einfach nur so zum Einhängen, 8 Tage Feste, nicht nur ein Sonntag oder 2 Weihnachtstage. Ihr sollt am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage lang fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und sollt das Fest halten, jährlich 7 Tage lang. Das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, dass sie im 7. Monat so feiern. 7 Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen. Wer einheimisch ist in Israel, soll in Laubhütten wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Israeliten habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Ich bin der Herr, der Gott, euer Gott. Ganz klar, 7 Tage, am 1. Viertag, am letzten Viertag. Und zwischendrin lebt man in Hütte, in der Sukka. Ich finde das für Kinder absolut genial, wie die das dort nacherleben, nachvollziehen, was es bedeutet hat, mit Gott unterwegs zu sein in der Wüste. Und wie alle Fest hat auch das Sukkot ganz viel Symbol drin für die Juden, wo sie heute ganz, ganz minutiös befolgen, alle ihre Gebötli, aber auch für uns. Und ich muss sagen, es ist ein Reichtum drin, wo ich beim Vorbereiten noch mal mehr gestaunet habe, was ich alles noch nicht gewusst habe, was alles noch drin steckt. Das ist echt genial. Ich wollte einfach 3 grössere Punkte rausgreifen aus dem ganzen Ritus, den sie haben, und ein bisschen vergleichen zu unserem Leben. Sukka, die wird vorbereitet jedes Jahr neu. Das ist eine Hütte. Ich weiß nicht, wie groß die ist. Es gibt ganz, ganz kleine, wo jemand Platz hat, und riesige, wo 100 Leute Platz haben. Das Wichtige ist, dass das Dach aus einem natürlichen Stoff besteht. Das heisst, das darf nicht fix sein, sondern das muss irgendwie aus Strohmatten sein oder aus Palmzweig, wie ihr da seht bei dem Bild, wo der orthodoxe Jude mit seinem Sohn die Palmzweig heimbringt. Es sieht dann in Jerusalem etwa so aus. Und überall, wo irgendwo ein Balkon ist oder ein Stückchen ist, werden so Hütten aufgestellt. 3 Seiten müssen irgendwie zu sein, eine kann off sein. Man muss können durchschauen, irgendwo in den Himmel. Es könnten Holzteile sein auf der Seite, es könnte aber auch, ich glaube, ich habe ein neues Bild, es könnte aber auch aus Planen sein, aus Stoff. Das Wichtigste ist das Dach, dass man da durchschauen kann. Es muss so dicht sein, dass der Regen nicht reinkommt, aber so offen, dass man die Sterne sehen kann. Und das soll symbolisieren, dass es nicht etwas Fixes ist. Es ist kein Haus mit dem Dach, sondern es ist ein Zelt, es ist eine Hütte, wo man aufbauen kann und schnell wieder abbauen und weitergehen. Ich glaube zwar nicht, dass die Zelte der Israeliten auf der Wüstenwanderung so ausgesehen haben, aber man hätte sie auch schnell aufbauen können. Schnell können abreißen. In dieser Zeit, wie ich vorher gelesen habe, wird in dieser Sukka drin gelebt. So viel als möglich. Die es ganz ernst nehmen, die schlafen drin, die essen drin, die treffen sich dort drin. Wenn der Besuch kommt, quetschst du dich dort drin rein, dass du ja dort hockst und Gemeinschaft hast. Aber mindestens sollte man drin essen. Die Familie essen. Nicht einfach nur jeder für sich. Ein Symbol von der Gemeinschaft oder ein Zeichen von der Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Es ist ein Dank- und ein Freudefest für die Versorgung in der Wüste. Und darum hängen sie auch verschiedene Früchte auf, so wie wir das auf dem schönen Wagen machen. Machen die das mit den Früchten, sie dekorieren die Hütte. Zucker ist ein Symbol vom Unterwegssein. Vom Unterwegssein mit Gott und im Vertrauen darauf, dass er versorgt. In der Wüste mussten sie warten, jeden Tag neu auf das Manna. Das war nicht Migro, das war Manna. Jeden Morgen neu. Und die Vergänglichkeit dieser Hütte ist auch ein Symbol für unser vergängliches Leben auf dieser Welt. Wir sind Pilger in dieser Welt. Der Paulus schrieb das an ganz unterschiedlichen Orten. Wir haben eine andere Heimat. Wir sind in dieser Welt unterwegs. Das wird das Ende haben. Auch Situationen, in denen wir stehen, werden das Ende haben. Nicht nur unser Leben. Am Beginn vom Johannesevangelium, wie beschrieben wird, dass Jesus als Mensch gekommen ist in der Welt, dort steht, und er ist gekommen, als ein Mensch, um unter den Menschen zu zelten. Im griechischen Urtext. Da ist nicht, er wird kommen wohnen in einem festen Haus, sondern er kommt zelten. Er wird unterwegs sein mit den Menschen. Und Jesus hat das gemacht, nicht nur mit seinen Jüngern, sondern mit den Menschen. Er war dran gewesen, er war unterwegs gewesen. Genauso steht in der Offenbarung 21, Vers 3, da wird die Hütte Gottes bei den Menschen sein, in Zukunft, im neuen Jerusalem. Da ist nicht eine dicke Mauer zwischen uns und Gott, sondern eine Zeltwand, etwas Dünnes, wo man kann, je nachdem durchschauen kann. Das fasziniert mich. Es ist nicht, unser Gott ist nicht ein ferner Gott, sondern ein näher Gott, dem wir begegnen können. In der Vorbereitung habe ich einen Vortrag von einem Rabbi gehört über das ganze Thema Sukkot. Und der hat ganz etwas Spannendes gesagt. Und zwar ist Sukkot für ihn, also die Hütte für ihn, ein Ort der Begegnung mit Gott. Der Ort, wo er Gottes Gegenwart erlebt. Und zwar hat er gefunden, das ist genau so, wie früher das Volk unterwegs war in der Wüste und die Herrlichkeit von Gott mit ihnen war, in dieser Wolke und Fürsäule. Und sie manchmal auch umgeben hat, sie beschützt hat. So nah kann er bei Gott sein. So nah kann er Gott begegnen. Und er sagt, nach diesen anspruchsvollen Festtagen, wo es ernst ist und wo es um Versöhnung geht und wo man nicht so genau weiß, habe ich alles richtig gemacht, ist das ein Zeitpunkt, wo er sich in die Arme von Gott flüchten kann. Wo einfach reinläuft in die Hütte und sagt, Gott, da bin ich. Ich will nahe bei dir sein. Da haben wir einen Vorteil. Wir müssen nicht Angst haben, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben, mit irgendwelchen Geboten nicht einhalten. Sondern durch das Blut von Jesus kommen wir jetzt schon zu Gott. Können wir jetzt schon in seiner Nähe sein. Und der Rabbi hat auch gesagt, es ist ein Einüben. Ein Einüben in der Gegenwart von Gott sein, dieses Flüchten in diese Hütte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder als Kind kennt, wenn es irgendwo euch wohl war oder wenn ihr wollt, euch zurückziehen wollt, sind ihr vielleicht in eine eigene Höhle reingekrochen. Meine Nichte hat ein Hochbett und unten drunter hat sie ihre Höhle. Da darf nicht jeder rein. Und dort kann sie sein. Und so können wir mit Gott sein in dieser Hütte. In unserer Lebenshütte. Mit ihm unterwegs sein. Und das Einüben nöch bei ihm zu sein. Genau. Ups. Das zweite Symbol, das ich euch zeigen möchte, ist das da. Der sogenannte Lulav. Das sind Palmzweige und Myrtenzweige und was ist noch? Weide und die komische Frucht, die aussieht wie eine verschrumpelte Zitrone. Das ist irgendeine Zitrusfrucht, eine spezielle. Das ganze Ding miteinander heißt Lulav. Und das ist eines von diesen Symbolen, wo ganz viel Bedeutung haben kann. Das Ding nehmen sie, die vier Alten heisst das auch, die nehmen sie jeden Morgen mit, wenn sie in den Gottesdienst gehen. Und dann ist das früher im Tempel so gewesen, haben sie das in alle möglichen Himmel, also in alle Himmelsrichtungen geschwenkt und haben ihr ein Gebet gebetet. Wisst ihr, für wen sie da betet haben? Für was sie da betet haben? Für die Heidenvölker. Sie haben für das betet, für die Universelle, dass die ganze Welt Gott erkennen kann. Nicht nur sie. Die vier Arten repräsentieren, wenn man so will, auch die Nationen. Oder verschiedene Typen von Menschen. wird dann auch in gewissen Büchern so beschrieben, dass die Zweige, die man da sieht, verschiedene Sachen repräsentieren. Das eine, der Wohlgeruch von dem Etrog, von dieser Zitrusfrucht. Das ist der Geruch, der für die Kenntnis vom Wort steht. Oder für den Geist von Gott. Das andere, der Palmenzweig, das ist von einer Dattelpalme. Das schmeckt fein. Das sind Früchte, die rauskommen aus diesem Baum. Das sind Taten von Menschen. Und so wird das beschrieben, dass das ganz verschiedene Typen von Juden sind, oder ich würde sagen von Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Mich hat vor allen Dingen der Gedanke fasziniert, dass das für die Nationen steht. Dass das ein Symbol ist für uns auch. Und das erinnert an eine Prophezeiung, die im Sacharja steht. Ich komme nachher nochmal auf die zurück. Auf jeden Fall geht es darum, dass eines Tages alle Menschen aus allen Völkern und Nationen werden auf Jerusalem gehen, zum Laubhüttenfest, um Gott anzubeten. Und das feiern die schon im Voraus mit diesen Sachen, wie mit. Und weil der Andi vorher gesagt hat, ich sollte auch so Verbindungen machen, ich komme doch nochmal auf die Opfergeschichte zurück. Und zwar haben die jeden Tag geopfert. Ochsen und Lämmer und was weiß ich noch alles. Und das Spannende ist, die Ochsen sind 70 geschlachtet worden über die ganze Woche. Das ist eine riesige Anzahl. Ich wollte mir das nicht vorstellen. Aber 70, sagt man, ist die Zahl der Nationen. Sie haben auch die Nationen von Gott gebracht, symbolisch. Und so Sachen finde ich auch spannend, wie Gott das schon reingelegt hat in die Feste, wo er sagt, es geht um euch jetzt da, meine Kinder, mein Haus Israel, aber es geht um noch viel mehr, es geht um die noch werden kommen. Und das tönt ihr wie vorbildhaft schon mit drin hinein, in die Ritual. Und das finde ich toll. So ein Funke auf eine universale Erlösung im Sinn von alle Menschen werden eines Tages Gott als Herrn müssen erkennen oder dürfen erkennen, je nachdem, wie sie sich zu ihm stellen. Wo ist das in unserem Denken? Die Sicht über uns raus. Haben wir das im Erntedankfest drin? Oder an anderen Ort? Und zum Letzten, das letzte Symbol, das ich euch zeigen will, das ist das Wasserschöpfen. Sie erkennt man das vielleicht nicht so gut, aber da sind sie jeden Morgen die Priester runtergewandert. Das ist etwa einen Kilometer, würde ich jetzt sagen, bergab, relativ steil, zu dieser Quelle. Und haben dort Wasser geschöpft. Und sind dann wieder hochgewandert. Und der Jubelgesang und der Tanzen und der Posaunenschall und der Musik und der Gesang. Ganz etwas Fröhliches. Und dann haben sie es ausgegossen. Da sieht man es ein bisschen. Das ist der grosse Altar vor dem Tempel. Da haben sie das Wasser ausgegossen. Und gleichzeitig mit dem anderen Opfer, mit dem Weihopfer. Als Symbol für die Versorgung, die Gott gegeben hat. Wie wichtig Regen ist, merkt man erst, wenn man in einem Land wie Israel wohnt, wo es teilweise fast keinen Regen hat. Wo sie einfach dankbar sind und sagen, Gott, du hast uns Regen gegeben, hast uns Wasser gegeben für unser Leben. Lebendiges Wasser. Vorhin habe ich erwähnt, dass Jesus ja an dem Laubhüttenfest an einem auf Jerusalem aufgegangen ist. Und am letzten Tag vor dem Fest, wo das alles in mehrfacherweise wiederholt wird, nicht nur einmal, sondern siebenmal gewisse Sachen, ist er dort gewesen. Das steht im... jetzt habe ich mich selber überholt, excuse. Im Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, am höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus ist genau zu dem Tag aufgegangen, wo es ums Wasser gegangen ist. Und hat dann gesagt, ich gebe euch Wasser, das lebendige Wasser. Das ist das, was ihr braucht. Ich finde das faszinierend, wie er immer wieder die Sachen, die vor Ort waren, sind, aufgegriffen hat und ihnen einen weiteren, einen tieferen Sinn gegeben hat. Es ist schon spannend zu sehen, wie die ganzen Feste, die man in der Bibel findet, die jüdischen Feste, für uns Christen Bedeutung haben. Oder tiefere Bedeutung können gewinnen dank Jesus. Denke an Passa. Das Passa aus dem jährlich sich wiederholenden Opferfest ist Ostern geworden. Ein Opfer für alle Menschen, für alle Zeit. Pfingsten, wo man an die Erstlingsfrucht gedacht hat, für die Versorgung gedacht hat, wo mir der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Was kommt bei Sukkot, beim Laubhüttenfest? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das bisher schon passiert ist. Ich habe mich im Beschäftigen mit dem ganzen Thematik, habe ich wieder das Gefühl gehabt, da steckt noch mehr dahinter. Nicht nur wegen dieser Verheißung aus Sacharja 14. Ich tue euch das vorlesen. Da steht im Vers 9: Und der Herr wird König sein über alle Lande an jenem Tag. Wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Das heißt, das ist noch nicht passiert, oder? An einem Tag, wo Gott über alle wird herrschen oder der einzige Gott wird sein von der Welt. Es tönt ganz fest nach dem, was Johannes in der Offenbarung geschrieben hat. Und dann Vers 16. Und alle, die übrig geblieben sind von den Völkern, die gegen Jerusalem zogen, also da hat es vorher einen riesigen Krieg gegeben, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth und um das Laubhüttenfest zu halten. Ich denke, das ist noch nicht passiert. Auch wenn heute jedes Jahr so Christen auf Jerusalem pilgern, um ihre Solidarität zu zeigen. Gerade zum Laubhüttenfest. Das ist wunderbar. Aber es sind noch nicht alle Nationen. Ich denke, das ist noch etwas, was auf uns zukommt, wenn Jesus regiert in der messianischen Zeit. Und vielleicht wird das kommende Sukkot, das kommende Erntefest, ein ganz Besonderes sein. Nicht das Erntefest von Früchten vom Feld, vom Wein, sondern das Erntefest von Menschen. Ich weiß es nicht, ich überlege einfach nochmal mit euch. Jesus hat gesagt, im Johannes 4, Vers 35, es sind noch Monate, dann kommt die Ernte. Und dann sagt er, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, sie sind schon reif zur Ernte. Jesus hat auf die Menschen in seiner Zeit geschaut und hat gesagt, schaut, gibt es ganz viele, wo die Zeit, wo es dran ist, dass sie mit mir unterwegs sind oder wo wollen mit mir unterwegs sein. Und vielleicht geht es in einem weiteren Sinn, globaleren Sinn, um eine Menschenernte. Die wird auch in der Offenbarung nochmal aufgenommen. Offenbarung 14, Vers 15. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu. Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Ich finde es unheimlich spannend, wie sehr die Sachen sich immer wiederholen. Erntezeit, auf die wir noch warten, wo Gott wird Menschen ernten, wo Gott wird Menschen zu sich holen. Das hat mich als Abschluss an etwas ganz Schönes erinnert, an das Festmahl im Himmel, an das Festmahl vom Lamm, wo auch Jesus in seinem Gleichnis davon gesprochen hat, im Lukas 14, Vers 16, wo alle eingeladen sind zu dem Fest, aber nicht alle kommen. Vielleicht ist das mit dieser Ernte auch so. Alle sind eingeladen, sich ernten zu lassen von Gott. In eine Beziehung mit Gott zu treten, aber nicht alle tun es. Und egal, was dich jetzt angesprochen hat oder auch gar nicht. Ich glaube, so eine Zeit vom Erntedank ist eine Zeit, wirklich auf Gott zu schauen, nicht auf das, wie es uns geht. Und egal, ob dir viele Bedeutungen und viele Sachen von Sukkot etwas in deinem Alltag verändert oder nicht. Ich denke, eins können wir mitnehmen, dass wir uns in die Nähe von Gott flüchten können. Dass wir in die Nähe von Gott dürfen sein, in seiner Gegenwart Zuflucht finden. Und dort können wir üben, dankbar zu sein. Dort können wir üben, mit ihm unterwegs zu sein. Weil wenn wir nahe bei Gott sind, dann fallen die ganzen Sachen ja, in Perspektive, kommen in richtige Perspektive. Dann wissen wir plötzlich, es war Bewahrung gewesen, dass ich nicht dann und dann in den Bus eingestiegen bin. Dass ich rechtzeitig stehen geblieben bin. Es war ein Geschenk gewesen, dass ich mein Essen kaufen kann. Ein Geschenk meine Familie. Ein Geschenk mein Arbeitsplatz. So gibt es ganz viele Sachen, wofür wir dankbar sein können. Und das können wir in Gottes Nähe einüben. Und wir möchten jetzt in die Nähe von Gott uns flüchten, vor seinen Thron kommen und ihn loben. Im Lobpreis, in Ehre, im Danken, einfach für das, wo er ist, wie er ist. Ich bete noch. Vater im Himmel, merci vielmals für alles, was du uns schenkst oder geschenkt hast schon. Wir können es gar nicht begreifen, manchmal, was das alles ist. Und ich danke dir, können wir in Freiheit und in Freimut jetzt vor dich kommen. Auf deinen Schoß kommen, vor deinen Thron kommen. Einfach sein, dich loben, dich anschauen, dich anbeten.